Ihr Lieben, ich glaube, jeder von uns hatte schon so ein Erlebnis, dass er sich ein neues Gerät gekauft hat, sagen wir eine Mikrowelle, uns ausgepackt hat und dann liegt da meistens so ein Buch dabei oder so ein Heft, eine Bedienungsanleitung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die meisten von uns, glaube ich, haben die Neigung zu sagen, einstecken, ausprobieren oder manchmal gibt es halt auch schon so kleinere Bedienungsanleitungen, wo so ein paar Bilder drauf sind, Kurzanleitung, ja, weil die manchmal auch schon wissen, eigentlich keiner liest das so richtig, was da dabei liegt. Ganz ehrlich, ich kenne auch nur einen einzigen Menschen, der sowas gerne liest, ja. Und das ist eine Besonderheit. Der entdeckt auch Dinge, die wir nie finden, aber tatsächlich ist es interessant, ja. Wir tun uns schwer, so theoretische Anleitungstexte zu lesen. Wenn wir dann wirklich was nicht verstehen, dann gehen wir vielleicht auf YouTube, da gibt's dann irgendein Tutorial, das gucken wir uns nochmal gerne an. Ja, aber so ein Anleitungstext, nee, das ist nicht unser Ding. Und ihr wisst aber auch vielleicht von der Arbeit, da gibt es das manchmal auch. Da kommt eine neue Maschine, die wird dahingestellt und dann muss man irgendwie lernen, wie die funktioniert. Und dann ist es oft auch so, und so ist es auch im echten Leben, dass es dann so viel einfacher ist, wenn es so eine Mitarbeiterschulung gibt für so ein Gerät. Also so funktioniert es und jemand, der sich auskennt, zeigt uns, wie es geht. Ja, oder jetzt bei der Mikrowelle jemand, der das Ding kennt, zeigt dir, wenn du auf den Knopf drückst, passiert das. Ja, also wenn uns jemand ein bisschen an die Hand nimmt und ein Beispiel gibt, uns vormacht, wie es richtig ist, das fällt uns viel, viel, viel leichter. Und wisst ihr was? Gott weiß das. Gott weiß, dass wir genau so gestrickt sind. Dass es uns einfach unglaublich gut tut, wenn wir Vorbilder haben. Wenn wir jemanden sehen, der uns zeigt, wie es geht. Wenn uns jemand zeigt, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Paulus ermahnt uns da an mehreren Stellen immer wieder oder erinnert uns daran, dass wir doch uns Vorbilder im Glauben suchen sollen, beziehungsweise selbst anderen ein Vorbild geben sollen. Ich will euch mal ein paar Verse mitgeben aus Philipper 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also er sagt, guck mal her, ich habe euch gezeigt, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Seht mich an als Vorbild. Oder auch im 1. Korintherbrief 2, in Kapitel 4, Vers 16. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Und in Kapitel 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Also wir brauchen das. Wir brauchen solche Menschen, die uns ein Vorbild sind, auf die wir gucken können. Und bei denen wir sehen können, so ist das. Ah ja, so sieht das aus, Jesus nachzufolgen. So sieht das aus, im Glauben zu leben. Und Paulus sagt, guckt auf mich, ich mache euch das vor. Und es sind noch ein paar andere, die sich auch vormachen. Und ich freue mich so richtig persönlich ganz doll, dass ich hier gerade auch in der Gemeinde einige Brüder und Schwestern habe, die oft in bestimmten Bereichen, aber mir so ein richtiges Vorbild sind. Und ich denke mir, ja, das möchte ich genauso. Ja, das, so steht es in der Bibel und so sieht das jetzt aus. So möchte ich das auch haben. Und ich denke, das ist etwas, was uns auch gegenseitig ermutigt, wenn wir als Brüder und Schwestern uns gegenseitig ein Vorbild sind, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Nun, wir sind im Hebräerbrief im 11. Kapitel und vielleicht erinnert euch schon ein bisschen, lese es gleich nochmal vor. Dieses Kapitel startet sehr theoretisch, fast philosophisch darüber, was Glaube eigentlich ist. Also es ist ein sehr schöner Text, 3 wunderschöne Verse, die sehr inhaltsreich sind, aber doch eher ein bisschen theoretisch. Da heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und wahrscheinlich ging es den Lesern damals auch schon so, dass sie gesagt haben, super, aber jetzt machen wir ein Beispiel. Gib uns mal ein anschauliches Beispiel dafür, wie sieht es denn jetzt aus? Und wisst ihr was? Genau das tut der Schreiber. Das tut er den Rest des Kapitels, eigentlich bis in Kapitel 12 hinein, wo auch Jesus uns noch als großes Vorbild gegeben wird. Und er sagt, guckt hier gibt es Männer und auch Frauen, die im Glauben dem Herrn gefolgt sind. Und an diesem Beispiel, an diesen Vorbildern, könnt ihr sehen und verstehen, was es heißt, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben. Und er nimmt uns an die Hand und führt uns durch diese große Wolke von Zeugen, wie es dann im Kapitel 12 heißt, eine ganze Reihe von Glaubensvorbildern, eine richtige Ruhmeshalle, eine Galerie oder man würde heute sagen, the Walk of Fame, ja, also dass er etwas, diese Glaubensvorbilder, die so ganz besonders herausragen in Gottes Wort und auch darüber hinaus, die uns hier vorangehen. Und ein Beispiel wollen wir uns heute vornehmen, nämlich Abel. Ihn wollen wir uns genauer ansehen. Er ist der Erste, der hier genannt wird, und darauf achten, was wir von ihm lernen können, wie er uns zu einem solch anschaulichen Glaubensvorbild wird. Guckt mal mit hinein in Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Dieser eine Vers, in dem uns jetzt hier Abel vorgeführt wird, als ein anschauliches Glaubensvorbild. Ja? Was dürfen wir an ihm ganz besonders lernen? Was können wir an ihm ganz besonders lernen? Worin zeigt sich bei ihm der Glaube? Und wenn ich es richtig verstehe, dann lernen wir von Abel vor allem dieses eine. Er ist durch Glauben mit Gott versöhnt. Und so möchte ich auch diese Predigt überschreiben. Durch Glauben mit Gott versöhnt. Und das sind vier Punkten miteinander ansehen. Abels Glaubensopfer, Abels Glaubensgerechtigkeit, Abels Glaubenszeugnis und Abels Glaubensvorbild. Als erstes Abels Glaubensopfer. Abels Glaubensopfer. Ihr wisst, wie die Geschichte der Menschheit angefangen hat. Gott hat Adam erschaffen und hat dann aus Adam Eva erschaffen. Und dann waren diese ersten beiden Menschen da, aber sie haben gesündigt. Sie haben nicht getan, was Gott wollte. Sie haben von der verbotenen Frucht gegessen. Und Gott hat sie bestraft. Er hat sie vertrieben aus dem Paradies, aus dem Garten Eden. Sie mussten raus aus diesem schönen Ort, an dem Friede war, Eintracht und auch besondere Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen da mal, wie Gott bei der Kühle des Tages ihnen da begegnet. Und wir können uns das heute kaum vorstellen, wie zärtlich, wie liebevoll, wie eng diese Gemeinschaft zwischen diesen ersten Menschen und Gott überhaupt ausgesehen haben mag. Aber sie mussten da raus. Sie mussten weg. Gott hatte gesagt, wenn ihr dieses Gebot übertretet, müsst ihr sterben. Jetzt waren sie in dieser nicht mehr paradiesischen Welt, nicht mehr in diesem Garten Eden, sondern in einer Umgebung, die wahrlich nicht mehr so einfach zu bewirten war. Da wächst auf einmal Unkraut und Dornen und Disteln und die Frauen haben Leid bei der Geburt und all solche Dinge. Es ist nicht mehr so schön, so harmonisch. Aber sie hören auch in dieser Umgebung nicht auf, Gott zu suchen, Gott zu dienen, Gott anzubeten. Wir wissen sehr wenig, leider aus dieser Zeit. Gottes Wort berichtet uns sehr wenig, wie es genau ausgesehen hat. Aber wir sehen so aus dem Zusammenhang, ja irgendwie, sie haben nicht aufgehört. Die Kinder wissen dann auch Bescheid. Sie müssen es ja wohl gelernt haben. Wahrscheinlich zu Hause, bei ihren Eltern, bei Adam und Eva. Vielleicht haben sie ihnen erzählt in den Familienandachten und haben gesagt, wisst ihr Kinder, damals, als wir noch so ungetrübte Gemeinschaft mit Gott hatten, da war es so und so. Und wir mussten erleben, dass wir versucht haben, unsere Sünde zu bedecken. Wir haben uns vor Gott versteckt, wir haben uns Feigenblätter zusammen gemacht, aber das reicht nicht. Gott tötet ein Tier. Da musste einer sterben, stellvertretend für uns, damit wir mit Fellen bekleidet werden konnten. Und wie auch immer, wir wissen nicht, wie sich Gott den Menschen damals offenbart hat. Und ich will das auch nicht zu sehr ausmalen, aber sie hatten ein Verständnis davon. Sie wussten, wir brauchen Versöhnung mit Gott. Und sie hatten es an ihre Kinder weitergegeben. Und wahrscheinlich ist viel mehr passiert, als das, was wir heute wissen, in diesen wenigen Versen, die uns in Gottes Wort aus dieser Zeit überliefert sind. Und wir sehen, wie sie dann auch Kinder bekommen. Tatsächlich. Was für eine Freude. Eva bekommt ein Kind, Nachwuchs. Und es ist der erstgeborene Kain. Und sie denken, vielleicht ist es schon der, den Gott verheißen hat als den Retter, den verheißenen Samen. Sie haben noch keine Vorstellung wahrscheinlich davon, wie lange das noch dauern wird, bis dann tatsächlich der verheißene Same, der Heil bringt, kommen wird. Und danach wird Abel geboren, ein zweiter Sohn. Und dann haben sie diese Kinder, und wir wissen dann später auch noch mehr, aber wie immer, wir von diesen Zweien erfahren wir einiges. Wir wissen, sie sind dann offensichtlich auch herangewachsen und schon im Erwachsenenalter, als sie einen Beruf ergreifen, nach ein paar Jahren, da wird der Kain, der Erstgeborene, der Ältere, der wird Landwirt, Ackerbauer heißt es dort in der Bibel, ja, also er bestellt die Äcker, er betreibt Landwirtschaft. Und auch Abel ist im Grunde auch in diesem Agrarsektor tätig oder in der Landwirtschaft. Er ist eben Viehhirte, ja? Er hat wahrscheinlich Schafe oder Ziegen oder ähnliche Tiere. Und beide, und ihr könnt gerne heute mal ein bisschen auch den Finger mit, also hinten drin lassen und vorne aufmachen, im ersten Buch Mose, in Kapitel 4, beide sind dann dabei, wie wir sie da sehen, dass sie auch Gottesdienst feiern. In 1. Mose Kapitel 4, lesen wir mal die Verse 3 bis 5. 1. Mose 4, Vers 3 bis 5. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Viel mehr erfahren wir eigentlich auch gar nicht über diesen Gottesdienst, den die beiden Brüder dort eben organisieren oder machen. Sie bringen diese Opfer da. Und genau an diesen Gottesdienst, der dort berichtet wird, an diese beiden Opfer der Brüder, erinnert nun unser Predigttext. Da heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Und ein bisschen später, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Nun, was hat Abel so Besonderes geopfert? Wie hat Abel diesen Gottesdienst gefeiert? Wie hat er Gottesdienst gefeiert in dieser Zeit? Das heißt hier, Abel bringt ein Opfer dar. Und seine Opfergabe, sein Opfer, wie es dann im Hebräerbrief heißt, ist ein Schlachtopfer. Es ist ein Tier, das getötet wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Lamm, ja, ein kleines Schaf. Und es war nicht irgendein Tier, es war ein ganz besonderes. Wir erfahren das hier, es war das Feinste und das Beste, was er opfern konnte. Es ist ein Tier von den Erstlingen der Herde. Und das hat später Gott auch im Gesetz so festgeschrieben, dass es etwas Besonderes ist, was ihm gehört. Wir wissen nicht, ob sie es damals so auch schon offenbart bekommen hatten, aber es ist etwas sehr Kostbares. Nicht irgendein Tier. Und von diesen Erstlingen opfert Abel wiederum das Allerkostbarste und Beste, nämlich das Fett. Auch das ist, was Gott später im Gesetz festlegt. Und so bringt Abel ein Opfer, das nach menschlichem Ermessen, aber dann auch in den Augen Gottes wirklich das Beste vom Besten ist. Das Kostbarste, das Wertvollste, was seine Herde zu bieten hat. Er bringt nicht irgendein Tier, sondern das Allerwertvollste. Und Abel hält da nichts zurück. Er versucht es nicht irgendwie so ein bisschen rauszuschmuggeln oder keine Ahnung wie das zu ersetzen. Nein, er opfert das Allerbeste, was er hat, Gott. Er gibt ihm alles, was kostbar und wertvoll ist. Es ist ihm nichts zu schade für Gott. Warum tut er das? Er liebt Gott. Er gibt ihm sein Bestes. Und er hätte wahrscheinlich auch, wenn Gott das gefallen hätte, die ganze Herde geopfert. Und sich selbst obendrauf. Aber er weiß, Gott möchte von mir ein Opfer, das wirklich kostbar ist. Und ich gebe es ihm. Und wie bringt Abel Gott dieses Opfer? Und Achtung, es ist ein Opfer. Es ist nicht nur etwas vom Überfluss, sondern es ist wirklich etwas sehr Kostbares und Wertvolles. Wie bringt er dieses Opfer dar? Es heißt hier im Hebräerbrief, durch Glauben. Abel opfert durch Glauben. Was bedeutet das, dass er durch Glauben opfert? Nun, er bringt dieses Opfer so dar, wie es Gott gefällt. Er setzt sich nicht irgendwie hin und sagt, heute wäre vielleicht mal dran, Gottesdienst zu feiern, mal überlegen, wie wir das so machen könnten. Was hätte ich heute für eine Idee, wie das aussehen könnte? Was könnte ich heute machen, um Gott ein Opfer zu bringen? Nee, also wie auch immer gestaltet, Abel weiß, was Gott gefällt. Abel hat eine klare Vorstellung davon, was Gott ehrt. Nicht, weil er sich selbst aufgedacht hat, sondern weil, wie auch immer, Gott das ihm gezeigt hatte oder offenbart hatte. Und das tut er. Und das opfert er. Und deshalb übt er diesen Opferdienst, diesen Gottesdienst im Glauben aus. Er glaubt, dass Gott schon das Richtige gesagt hat und so möchte Gott verehrt werden und so verehrt er ihn. Es ist auch keine besonders schwierige Vorstellung, dass wir das nachvollziehen können. Wenn du weißt, deine Frau liebt Hagebuttentee und du kochst ihr Hagebuttentee, weil du sie liebst, dann machst du das, weil du weißt, ihr gefällt das. Du kannst auch Pfefferminztee kochen, weil ist ja auch Tee. Aber sie mag den vielleicht gar nicht. So schwierig ist es nicht nachzuvollziehen, was Abel hier tut. Er weiß, was Gott gefällt, woran Gott Freude hat. Und das tut er. Und das Opfer bringt er Gott. Und das tut er im Glauben. Weil er sagt, Gott, ich weiß, das gefällt dir, deshalb tue ich das. Und er opfert auch so, dass er damit rettenden Glauben an Gott beweist. Sein Gottesdienst ist nicht irgendwie oberflächlich, heuchlerisch, nicht irgendwie selbst ausgedacht, nicht nur, ah ja, ich mach's mal, weil es ja immer sein muss. Er hält sich nicht nur so eine äußere Pflicht, wo er weiß, ah ja, ja, heute ist mal wieder dran, also muss wohl sein, also machen wir. Sein Opfer kommt aus einem Herzen, das durch den Heiligen Geist entflammt worden ist, noch bevor das Feuer am Altar brennt. Abel hat tiefstes Verlangen nach Gott. Abel hat ein brennendes Herz nach Gott und er will ihm ein Opfer bringen, das ihn ehrt und ihn freut und mit dem er Gott dient und ihm zeigt, wie sehr er ihn liebt. Das ist rettender Glaube. Und genauso soll auch unser Gottesdienst aussehen. Wir sollen treu in dem sein, was Gott uns geboten hat, nicht mehr, nicht weniger. Es ist nicht irgendwie so eine Kreativveranstaltung, wo jeder mal sagt, ach, das hätte ich aber heute schön gefunden. Nein, wir tun das, was Gott uns geboten hat. So möchte Gott Gottesdienst gefeiert haben. Erfüllt von glaubensvoller Hingabe, von einem brennenden Herz, das Gott bewirkt, einen anderen Gottesdienst kann und wird Gott auch nicht segnen. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, in dem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Jetzt hören wir aber eben auch von einem anderen Opfer, einem anderen Gottesdienst, einem Opfer Kains. Auch er feiert Gottesdienst. Das heißt da in 1. Mose 4, Vers 3, recht lapidar, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Also grundsätzlich ist es nicht falsch, von den Früchten des Ackers Gott auch eine Opfergabe zu bringen. Aber man gewinnt bei Kain doch auch in dieser Beschreibung den Eindruck, dass er relativ wahllos irgendetwas von seiner Ernte als Opfer darbringt, ohne irgendwie darauf zu achten, dass es etwas ist, was Gott besonders gefällt oder besonders angenehm ist. Es ist hier nicht von den ersten Früchten oder besonderen Früchten die Rede, sondern ja, irgendwas, was halt gerade so gewachsen ist, kommt drauf auf den Altar, verbrennen, fertig. So mit wenig Herzblut. Wenig Opfer, wir wissen nicht wie viel oder wie wertvoll das war, was er da geopfert hat. Er bringt halt auch irgendwas da. Aber passt auf, Kain ist kein Atheist. Er sagt nicht, Gott ist mir doch egal. Nein, er feiert Gottesdienst. Die Mühe gibt es sich. Er bringt Gott eine Gabe da. Er achtet auch Gott irgendwie so als Schöpfer und Erhalter der Erde. Ja, vielleicht ist ihm das auch als Ackerbauern ganz besonders bewusst, dass er ja irgendwie schon von Gott abhängig ist. Ja, braucht ja so die verschiedenen Sorten von Wetter zur richtigen Zeit, ne? Und dass es regnet und dass die Sonne auch mal wieder scheint und ähnliche Dinge. Und wenn es zur falschen Zeit das falsche Wetter hat, ist mit der Ernte schlecht. Also irgendwie hat er schon so ein Verständnis, dass er irgendwie Gott braucht, er braucht für seine Ernte und bringt ihm also auch mal ein Opfer da. Aber so ein richtiges Verständnis davon, dass er ein Sünder ist, der schuldig ist vor Gott, der Vergebung braucht, um erlöst werden zu können, das sehen wir bei Kain nicht. Ja, Kain glaubt, dass es einen Gott gibt, aber er lebt nicht im Glauben an Gott. Er gibt Gott auch irgendetwas von seinem Ertrag, aber eben nicht das Allerbeste, Kostbarste, Wertvollste. Er feiert auch Gottesdienst, aber vielleicht eher so, naja, so in der Tradition der Familie. Wir haben das so gelernt, die Eltern haben das immer so gemacht, also mache ich es auch so. Waren immer am Sonntag im Gottesdienst, gehe ich auch wieder hin. Also das ist so, er hat mir so die Tradition weitergetragen, ja, ich muss ein Opfer darbringen, gehört sich so, war immer schon so, machen wir wieder so. Ja. Und wir kennen das ja auch aus unserem Volk. Fast alle feiern irgendwie Weihnachten und Ostern und war ja immer schon so. Ja, gehört dazu. Machen wir. Und ähnlich intensiv gläubig war wohl auch Kain. Er wusste, ja, da gibt es irgendwie Gott und lass uns mal das irgendwie ernst nehmen, aber so richtig tiefgehend ist es nicht. Er wirft sich nicht mit allem, was er ist, nicht mit allem, was er hat, auf Gott. Dazu ist er nicht bereit. Er will am letzten Ende sein eigener Herr bleiben. Er lebt für sich selbst, freut sich über eine gute Ernte, gut, Gott, danke, aber so richtig, wirklicher Dank, ist ja meine Ernte. Bei Abel ist es anders. Von ihm heißt es, dass sein Opfer besser ist als das von Kain. Und er bringt sein Opfer durch Glauben dar. Und er richtet sein Herz nicht nur auf den Schöpfer, sondern auch auf den Erlöser. Abel weiß, dass für die Erlösung ein Sühnopfer notwendig ist, wie es bereits in der ersten Ankündigung des Evangeliums angedeutet wird, in 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott es ankündigt, dass Erlösung kommen wird. Aber wie? Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er, der Erlöser, er wird dir den Kopf zermalmen, dir der Schlange, dem Teufel. Und du wirst ihm in die Ferse zermalmen. Da ist Feindschaft und Sieg des Nachkommen. Da ist ein Opfer nötig. Der Glaube Abels ist von diesem Bewusstsein seiner eigenen Sünde, seiner eigenen Schuld getragen. Er weiß, dass er nach dem Sündenfall in einem verlorenen Zustand ist. Er weiß, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig vor Gott und ich brauche Versöhnung mit Gott. Es ist ja nicht umsonst, dass wir hier nicht mehr im Paradies leben. Es ist nicht umsonst, dass die Cherubim den Garten Eden bewachen. Wir leben hier in einem Ort, an dem die Sünde herrscht. Und ich gehöre dazu. Abel wusste das. Aber um wieder mit Gott versöhnt zu werden, da muss diese Sünde bereinigt und bedeckt werden. Und das zeigt sich in der Art seines Opfers. Es fließt Blut. Da stirbt ein Tier. Da stirbt das beste und kostbarste und wertvollste Tier der Herde. Stellvertretend lässt dieses Tier sein Leben für ihn. Und er handelt im heiligen Gehorsam, im rettenden Glauben. Kain stimmt von seinem Verstand her schon auch irgendwie so ein paar Grundwahrheiten zu. Er leugnet nicht, dass Gott der Schöpfer ist und er von ihm abhängig. Aber er hat keinen rettenden Glauben. Eine Herzenshaltung, die ihn zu wahrem Gottesdienst leitet. Von Sünde, Sühnung, Vergebung, da ist nichts zu sehen. Und Gott macht einen Unterschied, wenn er diese Opfer ansieht. Und er sieht nicht nur auf den Altar. Er sieht auf das Herz. Da mag der eine einen ganz ähnlichen Gottesdienst feiern wie ein anderer. Ja, vielleicht sitzen die sogar in einem Raum gemeinsam, singen die gleichen Lieder, sitzen unter derselben Predigt. Und der eine Gottesdienst gefällt Gott und der andere nicht. Jesus mahnt uns einmal, dass es nicht genug ist, einfach dabei zu sein, auch nur zuzuhören. In Lukas Kapitel 8, Vers 18 sagt er, seht nun zu, wie ihr hört. Hören allein genügt noch nicht. Wie höre ich überhaupt auf das, was Gott mir sagt? Und es kommt bei allem immer darauf an, dass wir es in einer gläubigen Herzenshaltung tun, im Gottvertrauen. Dabei sein ist nicht alles. Ist nicht die Olympiade hier. Es ist eben nicht genug, nur dabei zu sein. Gott möchte alles von uns, unser Herz, unsere Liebe, unseren Glauben an ihn. Er möchte, dass wir alles für ihn geben. Unser ganzes Dasein. Und Abel bringt Gott sein Opfer als ein Glaubensopfer dar. Er opfert den Glauben an Gott. Mit voller Hingabe, mit voller Liebe zu Gott. Gott, für dich ist das Beste gerade gut genug. Mehr habe ich nicht, was ich geben kann. Aber das Beste ist für dich, weil ich dich liebe. Und das ist Gott wohlgefälliger Gottesdienst. Ein zweites, Abels Glaubensgerechtigkeit. Jetzt beschreibt unser Vers etwas sehr Erstaunliches. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Abel hat sich nicht gerecht gemacht durch das Opfer. Aber Gott erklärt Abel für gerecht. Gott sagt, Abel ist gerecht. Ich habe ihn gerechtfertigt oder ihn gerecht gemacht. Und Jesus nennt ihn auch einmal so in Matthäus 23, Vers 35, Abel den Gerechten. Das ist fast wie ein Beiname später geworden für Abel. Das gehört so dazu. Abel der Gerechte. Aber wie kann ein schuldiger Sünder denn jemals vor Gott gerecht sein? Wir wissen, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist sündlos, aber wenn wir uns ansehen, nee, wir sind Sünder. Und Abel zeigt es uns. Wie wird Abel vor Gott gerecht? Durch Glauben. Und allein durch Glauben. Nichts anderes. Wie? Ein schuldiger Sünder ist durch seinen Glauben gerecht vor Gott? Ja. Allein durch Glauben. Abel zeigt es uns. Abel ist durch Glauben mit Gott versöhnt. Abel ist durch Glauben mit Gott versöhnt. Aber schauen wir genau hin. Es ist nicht der Glaube, den Abel aus sich hervorbringt, der ihn mit Gott versöhnt, sondern Gott erklärt Abel für gerecht. Abel hat es nicht irgendwie durch seinen Glauben verdient, weil ich so gläubig bin und alles mache, was richtig ist. Deshalb muss Gott mich als gerecht anerkennen. Sondern er glaubt an Gott und deshalb nennt ihn Gott gerecht. Gott erklärt ihn für gerecht. Er macht sich nicht gerecht, sondern Gott erklärt Abel zum Gerechten. Der Glaube ist das Mittel, durch das Abel die Gerechtigkeit empfängt, die vor Gott geht. Okay, klingt wieder wie Bedienungsanleitung. Stell dir vor, du hast Durst. Geht heute vielleicht ganz gut bei dem Wetter. Und du möchtest was trinken. Und du füllst dir ein Glas mit Wasser. Also umgekehrt. Ja. Das war jetzt wirklich ein Versprechen. Also ein Glas mit Wasser und du trinkst das. Was macht den Durst weg? Das Wasser, das du trinkst, nicht das Glas. Und das Glas ist nur das Mittel, in dem das Wasser transportiert wird. Und so empfangen wir die Gerechtigkeit von Gott durch Glauben. Ja, das ist wie dieses Glas. Das ist nur das Mittel, in dem Gott uns die Gerechtigkeit zukommen lässt. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern es ist die Gerechtigkeit, die wir von Gott empfangen. Durch Glauben bewegt, opfert Abel Gott das Kostbarste und Wertvollste, was seine Herde hervorgebracht hat. Und wie reagiert jetzt Gott auf dieses Opfer? Es heißt hier, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Oder im 1. Mose heißt es in Kapitel 4, Vers 4, der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Das sind die Fragen, wo wir immer da sitzen und sagen, ja, wie denn? Also ich weiß nicht, ob es euch, mir ging das schon oft so, gerade im 1. Mose, wenn ich das gelesen habe, woher wussten die das? Ja, kennt ihr dieses Gefühl? Ja, man weiß nicht mehr, steht da, Gott sah das an, ja. Man kann sich schwer vorstellen, wie es genau war. Wie war das konkret? Gottes Wort lässt uns hier ein bisschen im Ungewissen, wir wissen es nicht sicher, aber nach einer jüdischen Tradition ließ tatsächlich Gott Feuer vom Himmel fallen und verzehrt dieses Opfer. Ich will nicht sagen, es war so, aber es ist durchaus denkbar, denn es gibt 5 andere Stellen im Alten Testament, wo Gott so sein Wohlgefallen an einem Opfer bewiesen hat. Ihr kennt vielleicht diese berühmte, die Kinder kennen das auf jeden Fall, so Elia auf dem Karmel, ja, und dann kommt das Feuer vom Himmel und verzehrt dieses Opfer. Und es gibt noch 4 andere Stellen, wo das auch vorkommt. Vielleicht war es hier auch so. Wir wissen es nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Gott das ganz klar gemacht hat. Das Opfer, das habe ich angenommen. Und es war klar für Abel, es war klar für Kain, es war klar für jeden, der das gesehen hat. Gott bezeugt das. Aber Gott bezeugt das. Gott lässt erkennen, dass Abels Glaubensopfer von ihm angenommen ist. Und Abel macht sich nicht selbst gerecht. Er wird auch nicht durch sein Opfer gerecht. Er wird auch nicht durch seinen selbstgemachten Glauben gerecht. Abel kann überhaupt nichts dazu tun, dass Gott sein Opfer annimmt und dass er vor Gott gerecht ist. Gott tut das. Gott tut das. Gott sieht dieses Opfer und nimmt es an. Und Gott erklärt Abel für gerecht. Was tut Abel? Er glaubt an Gott. Dieses vorbehaltlose Vertrauen auf Gott, das Abel vornimmt, lebt, das nennt die Bibel Glaube. Ja, er hat Gott einfach lieb. Und er gibt ihm alles, was er hat. Und er sagt, Gott, was gefällt dir? Okay, das Erstgeborene, das Fett von diesem Lämmchen, und ich opfere es dir, weil ich dich liebe. Und dieser Glaube bringt ihn dazu, dass er eben dieses Beste und Kostbarste, was er hat, opfert. Weil er Gott liebt und ehrt und Gott dankbar ist. Und er steht demütig vor Gott, ohne irgendetwas von ihm zu fordern oder vielleicht auch nur zu erwarten. Aber Gott bekennt sich zu Abel. Gott bezeugt, Abel, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube macht dich gerecht, weil du nicht auf dich selbst, sondern auf mich vertraust. Und auf die Sühnung des Blutes des Lammes, das dich schon weist auf deinen Erlöser Jesus Christus. Und so wird Abel sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Er ist nicht durch sein Opfer gerechtfertigt, aber er zeigt durch seine Werke, durch sein Opfer sichtbar seinen Glauben und lässt daran erkennen, dass er wahrhaft gläubig ist. Und so müssen auch wir zuerst aus Glauben allein vor Gott gerechtfertigt sein, bevor unser Gottesdienst und unsere Werke, die wir im Gehorsam gegenüber Gott tun, für Gott annehmbar sind und Gott sich zu diesen Werken und zu diesen Opfern bekennt. Durch Glauben mit Gott versöhnt. Erstens Abels Glaubensopfer. Zweitens Abels Glaubensgerechtigkeit und nun drittens Abels Glaubenszeugnis. Abel glaubt an Gott und Gott bekennt sich sozusagen zu ihm, zu seinem Opfer, zu seinen Gaben, die er darbringt. Es wird deutlich sichtbar, dass Abel von Gott gesegnet ist, dass Abel von Gott geliebt ist. Jeder kann es wissen. Sein Glaubenszeugnis strahlt auf seine Umgebung aus. Es kann nicht übersehen werden. Hier ist einer, den Gott liebt. Hier ist einer, den Gott gesegnet hat. Hier ist einer, dessen Opfer Gott wohlgefällig ist. Und das bleibt nicht verborgen. Aber ihr wisst, wozu es geführt hat. Bei seinem älteren Bruder Kain führt es dazu, dass er zornig wird, dass er wütend wird, dass er sich ärgert, dass er neidisch ist auf das, was bei Abel los ist und warum Gott sein Opfer nicht ansieht. Hört, was wir hier im ersten Buch Mose in Kapitel 4 weiterlesen, in Vers 5 bis 10. Auf Kain und auf seine Opfergabe blickte Gott nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da hob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Der Herr sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte: Ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Abel stirbt. Ist der erste Mensch, der je gestorben ist. Er stirbt, ermordet unter der Hand seines zornigen Bruders. Leblos liegt er dort auf dem Boden. Und nun ist er zum Schweigen gebracht, möchte man meinen. Er ist tot. Waren alle schon mal auf dem Friedhof? Es ist still. Aber habt ihr gemerkt, was Gott zu Kain sagt? Horch! Höre! Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Hörst du, wie das Blut Abels zu Gott schreit? Er, der erste Märtyrer, der für seinen Glauben gestorben ist, schreit zu Gott. Und so lesen wir es dann auch am Ende in unserem Vers heute. Durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Was für ein Kontrast. Abel ist tot. Er ist der erste Mensch, der gestorben ist. Und er redet heute noch. Abels Glaubenszeugnis ist mit seinem Tod nicht einfach beerdigt. Er redet heute noch, sagt Gottes Wort. Aber wie können wir das verstehen? Nun, Abel beginnt hier in Hebräer Kapitel 11 als erster eine Reihe von Glaubenszeugen und Vorbildern, die uns auch heute noch ein Vorbild sind. Abels Glaubenszeugnis hat auch über seinen Tod hinaus an Strahlkraft nie verloren. Er ist immer noch ein vorbildlicher Glaubenszeuge und ein nachahmenswertes Glaubensvorbild für uns. Wir erinnern uns immer noch an ihn. Er ist der erste dieser Glaubensvorbilder, der uns genannt wird. Und Abel begründet eine ganz lange Reihe von Glaubenszeugen, die für ihren Glauben gestorben sind. Jesus nennt ihn auch als erster in dieser langen Reihe, Matthäus 23, Vers 35. Alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten, bis zu dem Blut Zecharias, des Sohnes Berechias. Er gehört dazu. Er ist der erste Märtyrer, der erste, der für seinen Glauben das Leben gelassen hat. Und diese Reihe ist auch im neuen Bund weiter fortgesetzt. Ihr kennt alle den Märtyrertod von Stephanus und von Jakobus. Und es geht weiter bis heute. Bis heute sterben Männer und Frauen, weil sie an Jesus Christus glauben. Und weil die Gottlosen oder die verblendeten Menschen um sie herum es nicht ertragen können, solche Menschen vor sich zu sehen. Und am Ende in Gottes Wort wird diese Schar der Blutzeugen noch einmal ganz besonders erwähnt im Buch der Offenbarung in Kapitel 6 in den Versen 9 bis 11. Und als er es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, und das ist im Himmel in dieser Vision, die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Und so überwindet Abel den Tod in mehrfacher Weise. Er hat durch den Glauben ewiges Leben erlangt. Er ist heute Teil dieser Schar der Märtyrer, die vor dem Thron Gottes, vor dem Altar, wie es dort heißt, Gott anbeten und verherrlichen. Und er spricht auch heute noch durch sein Glaubensvorbild zu uns, als Glaubenszeugnis, bis in unsere Gegenwart hinein. Und schließlich hat auch der Kirchenvater Tertullian einmal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche und Abel war der erste von ihnen. Durch Glauben mit Gott versöhnt. Abels Glaubensopfer, Abels Glaubensgerechtigkeit und Abels anhaltendes Glaubenszeugnis bis heute. Wollen wir uns noch ein paar Gedanken machen, wie Abel für uns ein Glaubensvorbild ist. Das ist der vierte und letzte Punkt. Abels Glaubensvorbild. Was hat uns dieser vierte Mensch, der je auf dieser Welt gelebt hat, der erste, der je gestorben ist, heute noch zu sagen? Wie ist Abel für mich ganz persönlich und für uns heute ein Glaubensvorbild? Ich möchte uns drei Dinge hier mit uns ansehen. Abel spiegelt auf eine ganz wunderbare, zarte Weise Jesus Christus wider. Er ist ein Schatten Christi schon in diese ganz frühe Welt hinein. Und er ist uns darin ein Vorbild. Denn auch wir sollen Jesus Christus nachahmen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sehen das an verschiedenen Stellen. Abel ist ein Schafhirte. In 1. Mose 4, Vers 2 lesen wir das und von Jesus lesen wir das dann auch. Im Hebräerbrief in Kapitel 13, Vers 20 heißt Jesus der große Hirte der Schafe und Petrus nennt ihn einmal den Oberhirten, 1. Petrus 4, Vers 5. Und so war auch Abel schon ein Hirte und Jesus ist auch ein Hirte und er ist so ein kleiner Schatten in seinem Beruf, in seinem irdischen Beruf, in dem er Jesus ähnelt. Und er trägt den Beinamen der Gerechte, hatten wir gesehen, Matthäus 23, Vers 35 und auch hier in unserem Vers. Und das zeichnet ihn aus. Abel der Gerechte. Es sind Männer Gottes immer wieder für bestimmte Eigenschaften und wichtige Dinge bekannt. Mose ist bekannt dafür, dass er besonders demütig war. Oder Pinhas, dass er besonders eifrig war für den Herrn. Aber Abel ist dafür bekannt, dass er gerecht war. Und Jesus trägt genau denselben Beinamen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Abel der Gerechte, Jesus Christus der Gerechte. Und Abel lebt ein christusähnliches Leben. Er ist gerecht, weil Gott ihn für gerecht erklärt hat. Und schließlich ähnelt Abels Tod durchaus in vielen Punkten auch dem Tod Christi. Abel bringt Gott ein Opfer dar, das Gott gefällt. Das ärgert, das provoziert keinen, das macht keinen wütend und zornig, sodass er ihn ermordet. Und so weist nicht nur das Opferblut von Abels Opferlamm auf Christus, sondern auch sein eigener Tod. Abel wird von seinem wütenden Bruder ermordet und Jesus stirbt unter der Hand wütender Priester. Matthäus 27, Vers 18. Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Sie hatten ihn beneidet. Sie konnten es nicht ertragen, dass einer hier ihnen das tatsächlich vorlebt, als gesegneter Heiliger Gottes in dieser Welt zu leben. Das macht sie zornig. Sie wollen ihn gekreuzigt sehen. beseitigt. Neid führt zu Abels Tod. Neid führt dazu, dass Jesus überliefert wird. Und schließlich schreit Abels Blut nach Vergeltung und Rache am Mörder. Wir haben das gelesen in der Offenbarung. Wir hören von diesem Rufen. Horch, das Blut deines Bruders ruft zu mir vom Ackerboden. Und auch Jesu Blut spricht. Aber sein Blut spricht anders. Wir lesen das im Hebräerbrief in Kapitel 12, Vers 24. Und dort wird auch nochmal dieser Vergleich gezogen. Das Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Ihr seid so gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Abels Blut schreit Rache, Rache, Vergeltung für meinen Tod. Jesu Blut dagegen Vergebung. Vergebung. Vater, erbarme dich über diese Sünde und bedecke ihre Schuld mit meinem Blut. Abel ist wie Jesus Christus Priester und Opfer zugleich. Aber erst das Blut Jesu schafft diese Versöhnung mit Gott. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Jesus hat uns wahrhaftig mit Gott versöhnt durch sein Blut. Abel ist von Anfang an ein schattenhaftes Abbild Christi und uns ein Vorbild in diesem christusgemäßen, hingebungsvollen Glauben. Und jeder der Glaubenszeuge in Hebräer 11 weist letztendlich und im tiefsten Grund auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, hin. Und er zeigt uns auch, jeder, der hier noch genannt wird, irgendwie auch, wie wir Christus nachahmen können. Aber Abel eben auch in dieser besonderen Weise, sehr ähnlich mit seinem Herrn. Das können wir von ihm lernen, dass auch wir Nachahmer Christi sind. Dass wir Christus widerspiegeln in unserem Leben. Wir können von Abel lernen, wie er Gottesdienst gefeiert hat. Abel hält sich an eine ganz einfache Regel. Verehre Gott so, wie es ihm gefällt, wie er es geboten hat. Da musst du nicht kreativ sein, da musst du dir nicht viel überlegen und ausdenken, sondern mach es einfach so, wie Gott es geoffenbart hat und wie wir es heute in seinem Wort geschrieben finden. So möchte Gott verehrt werden. Nicht nach menschlicher Überlegung und Tradition oder weil man es immer schon so gemacht hat, sondern wie Gott es in seinem Wort gesagt hat. Und dabei ist es das Erste und Wichtigste, was Gott von uns möchte, unser Herz, unsere Gesinnung. Gott mag gar nicht nur diesen äußerlichen Gottesdienst. Ja, er freut sich an diesem Opfer Abels. Das ist gut, das gehört dazu. Aber es muss von Herzen kommen. Psalm 51 betet David einmal, du hast keinen Gefallen am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Wenn ich so einfach das nur tun könnte. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das möchte Gott von uns. Die rechte Herzenshaltung, die rechte Gesinnung, die rechte Einstellung, den rechten Glauben. Liebe zu ihm. Und so will Gott, dass wir ihm von Herzen Gottesdienst feiern. Dass wir ihn lieben und ehren. Und das können wir bei Abel sehen und lernen. Er will, dass wir ihm unser Kostbarstes und Bestes geben. Aber eben nicht mit Zähneknirschen und weil es eben sein muss, sondern weil wir gar nicht anders können, weil wir ihn lieben. Weil wir was Gutes tun wollen, weil wir Gott verherrlichen wollen. Das gilt für uns ganz persönlich. Wenn wir alleine persönlich vor Gott kommen, tagtäglich, dann sollten wir versuchen, das zu unserer besten Tageszeit zu tun. Wenn wir frisch sind, wenn wir konzentriert sind, um Gottes Wort zu lesen, um ihn anzubeten, um ihn zu loben. Nicht so irgendwo angehängt, als wie so ein kleiner Blinddarm, wo man sich sagt, warum ist das eigentlich noch da am Tag? Sondern, dass das wirklich der Moment ist des Tages, wo wir die meiste Energie und Kraft und Konzentration haben. Und so wollen wir auch als Familien Gott täglich begegnen in den Familienandachten. Abel hatte wohl das meiste, was er wusste, irgendwie auch von seinen Eltern gelernt. Davon gehe ich mal aus, wir wissen nichts mehr darüber, aber es ist durchaus naheliegend. Und es ist und bleibt unsere hohe Aufgabe auch als Eltern, dass wir in unserer Familie in den Glauben leben und den weitergeben in die nächste Generation hinein. Wann? Wo? Wie? Gott lässt da keinen Zweifel aufkommen. 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und dir als Merkzeichen zwischen deine Augen sein, und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, kurz immer und überall. Unser ganzes Leben, auch als Familie, soll durchdrungen sein von Gott und seinem Wort, und dass wir von ihm reden und ihn loben und ehren mit allem, was wir tun. Und das sollen wir auch an unsere Kinder weitergeben. Und ganz besonders möchte Gott von uns auch, dass wir ihm seinen Tag, den ersten Tag der Woche, heiligen. Diese Zeit gehört ihm. Gott möchte, dass wir der Gemeinschaft der Heiligen und ihn von Herzen anbeten, ihn im Lob singen und ihm die Ehre geben. Und da gefällt es Gott auch, wenn wir an diesem Tag auch Gott ein Opfer bringen. Wir haben hier hinten auch die Möglichkeit in unserer Spendenbox. Oder auch andere Dinge opfern, Zeit und Kraft, was Gott uns eben anvertraut hat. Aber eben mit dieser rechten Gesinnung. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das ist, was Gott möchte von uns. So sollen wir ihn verherrlichen. Und das hat uns Abel vorgelebt. Er hat nicht zurückgehalten. Er hat gegeben vom Besten, vom Kostbarsten. Und er ist uns hier ein großes Vorbild. Er feiert Gott, einen Gottesdienst, zu dem sich Gott bekennt. Und wir dürfen uns an Abel ein Vorbild nehmen. Und wir sollten uns auch mit nichts weniger begnügen. Dass wenn wir Gottesdienst feiern, dass wir nicht so rausgehen und sagen, naja, war halt mal wieder Sonntag, war wieder Gottesdienst, Predigt habe ich wieder vergessen. Sondern, dass wir wirklich mit diesem Verlangen hier hingehen, dass Gott sich dazu bekennt. Und dass wir hier Gott selbst begegnen. Und schließlich ist Abel gerecht vor Gott allein aus Glauben. Und er ist mit Gott versöhnt. Er ist gerecht vor Gott aus Glauben allein. Und dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Es ist nichts, was Abel von selbst tun konnte. Im Epheserbrief heißt es im 2. Kapitel, aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gott schenkt diesen Glauben. Und in Philipper 1, Vers 29, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden. Nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Erinnert durchaus an Abel, der für Gott gelitten hat, mit seinem Tod bezahlt hat, dass er geglaubt hat. Aber dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und vielleicht ist es euch auch in unserem Vers aufgefallen, wie sehr Gott selbst es ist, der sich zu Abel bekennt. Hier ist weniger, ist auch davon die Rede, wie Abel sein Opfer darbringt und sich zu Gott bekennt, aber wie Gott sich zu Abel bekennt. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt. Von wem denn? Von Gott. Übrigens im Griechischen ist hier auch dieses Wort, das wir von Märtyrer kennen, hier gebraucht. Ja, Gott bekennt sich zu Abel. Er gibt ihm das Zeugnis, gerecht zu sein. Indem Gott, und dann nochmal das Gleiche, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Gott bekennt sich zu Abel. Abel hat von Gott ein neues Herz bekommen. Und er lebt nicht für sich selbst, sondern er lebt für den allein wahren Gott. Für ihn, für Gott ist ihm nichts zu schade. Ganz im Gegenteil, weil er Gott liebt und an ihn glaubt, will er ihm alles geben, was er hat. Und so erklärt Gott ihn für gerecht und legt Zeugnis für ihn ab, dass ihm sein Opfer gefällt. Und das ist wahrer Glaube. Und diesen Glauben legt Gott ins Herz hinein. Gott versöhnt uns mit sich selbst. Und durch diesen Glauben empfangen wir, was wir brauchen. Was brauchen wir? Vergebung für unsere Sünde. Und Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Nämlich die Gerechtigkeit Christi. Und durch diesen Glauben allein werden auch wir mit Gott versöhnt. Und Abel ist uns hier ein Vorbild. Dieser Glaube allein bedeckt alle unsere Sünde und Schuld, die uns von Gott trennt. Vergebung und Rechtfertigung vor Gott, wir empfangen es durch nichts anderes als allein durch Glauben. Es ist wie dieses leere Glas, das Gott füllt mit Vergebung und Gerechtigkeit Christi. Und wir dürfen uns auch mit weniger nicht zufrieden geben. Wir dürfen uns nicht irgendwie denken, naja, das ist dann schon gut, ich weiß jetzt Bescheid. Kein war kein Atheist. Kein feiert Gottesdienst. Kein ist verloren. Soll uns eine Warnung sein. Aber hören wir auf das, was auch heute noch Abel zu uns sagt. Und lass uns dieses Glaubensvorbild Abels anschaulich vor Augen stehen. Und lass uns wie Abel im Glauben Gott folgen und Gott verherrlichen. Und Gott opfern und Gott die Ehre geben. Ihm allein sei die Ehre. Amen. Lasst uns beten.